ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 23. Januar, und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Und in dieser Folge beschäftigen wir uns unter anderem mit einem Vorschlag eines Hörers. Unser Hörer heißt Stefan Gerbes. Er kommt aus Berlin-Adlershof und er hat sich bei uns gemeldet nach dem Interview mit Generalinspekteur Breuer. Das war vor 2 Wochen und da hat er sich bei uns mit dieser Mail gemeldet.
Liebes Team, schreibt er, ich habe mit Interesse das Interview mit General Breuer verfolgt. Dabei ging es darum, womit und wie lange wir, also der Westen, insbesondere die Bundesrepublik, die Ukraine unterstützen werden. Mir stellt sich vor allem die Frage, wie viel können wir an Waffen liefern? Dabei geht es mir weniger um Lieferungen aus Waffenkammern der Streitkräfte, sondern um die Kapazitäten der Rüstungsindustrie. Ich habe neulich gelesen, dass die deutsche Rüstungsindustrie bis vor kurzem eine Kapazität von 100.000 Artilleriegranaten NATO Kaliber 155 mm pro Jahr hatte. Das reicht in der Ukraine nicht mal für 2 Wochen. Was tut sich im Bereich der Kapazitäten der europäischen Rüstungsindustrie? Selbst wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende sein sollte, weil Putin gesiegt, weil der Ukraine die Munition ausgegangen ist, müssen die europäischen NATO-Partner damit rechnen, dass es früher oder später auch gegen sie gehen wird. Können Sie dazu mal eine Sendung machen?
Ja, und das machen wir sehr gerne, Herr Gerbes. Ich bin dazu verabredet mit dem Militärexperten Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, dem ECFR hier in Berlin. Und Gustav Gressel ist für regelmäßige Hörer unserer Sendung kein Unbekannter. Er war schon häufiger bei uns zu Gast und er ist einer der Experten für die militärische Lage in der Ukraine und er kennt sich ebenfalls sehr gut aus mit dem Thema Rüstung in Deutschland und auch in Europa. Und außerdem erzählt uns unser NDR-Kollege Achim Gutzeit, wie schwierig es ist für Soldatinnen und Soldaten im Winter Krieg zu führen. Also ist ja eh klar, der feindliche Beschuss ist gefährlich, tödlich, wie wir wissen, aber Kälte, Schlamm und Feuchtigkeit können es auch sein. Aber vorher wirfst du, Carsten, noch einen Blick auf die Lage in der Ukraine.
Das tue ich, Anna. Und da geht es auch um Opfer, aber wieder um zivile Opfer. Es hat nämlich in der vergangenen Nacht, wir senden ja an diesem Dienstag oder zeichnen auf, es hat wieder russische Raketenangriffe gegeben. Schwerpunkt Kiew und Charkiw hören wir. Nach Behördenangaben sind dabei mindestens 3 Menschen getötet worden. Es sind aber auch wohl viele noch verschüttet. Ukrainische Agenturen sprechen inzwischen von 5 Toten, mehr als 40 sind wohl verletzt worden. Und solche Zahlen sind immer auch Momentaufnahmen. Das kann sich also verändern. Leider Gottes ja immer nach oben. In der Hauptstadt Kiew wurde danach mindestens 1 Frau getötet. Der Bürgermeister Vitali Klitschko hat gesagt, 9 Verletzte habe es dort gegeben, darunter auch ein erst 13-jähriger Junge. In Charkiw, das ist ja die zweitgrößte Stadt des Landes, haben 2 Menschen ihr Leben bei diesen Angriffen verloren. Mindestens 11 sollen verwundet worden sein, wahrscheinlich aber noch wesentlich mehr. Es wurde nämlich ein ganzer Teil eines mehrstöckigen Wohnhauses zerstört und es ist die Sorge, dass eben noch viele Menschen in den Trümmern liegen. Die ganze Nacht, eine Nacht in Zahlen, russische Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben 41 Raketen abgefeuert, 21 davon sind von der Luftabwehr abgefangen worden, 15 Marschflugkörper, 5 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und eine Lenkrakete vom Typ X-59. Die Zahl, die ist dann eben doch bemerkenswert, 41 abgefeuert, 21 nur abgefangen. Das Verhältnis war aus Sicht der Ukraine schon mal wesentlich günstiger und es zeigt, es fehlt eben doch an ausreichender Flugabwehr.
Die Russen setzen also ihre Angriffe, ihre terroristischen Angriffe gegen die Zivilisten in der Ukraine fort. Und wie sieht es aber in der Front aus, also militärisch?
Militärisch sieht es eigentlich unverändert aus, unverändert schlecht natürlich. Im Moment ist es ja so, dass die russische Armee in der Offensive ist. Es wird nach Berichten, die wir bekommen, an vielen Abschnitten weiter gekämpft. Die russische Artillerie schießt. Und zwar offenbar weiterhin mit deutlich höherer Intensität, als es die ukrainische Artillerie machen kann. Der Grund Munitionsmangel. Über einigen Städten, darunter Dnipro, sind nach ukrainischen Angaben wieder russische Drohnen und Raketen von der Flugabwehr zerstört worden. Im Norden werden russische Vorstöße etwa bei Svatove gemeldet. Ukrainische Truppen sind überall weiter in der Defensive und da, wo es nötig ist, ziehen sie sich auch immer wieder etwas zurück. Der Generalstab sagt allerdings, dass das vor allem etwas damit zu tun hat, eigene Truppen zu schonen. An der Gesamtlage ändere sich nichts. Das können wir nicht unabhängig überprüfen. Aber was im Moment berichtet wird und auch sehr plausibel ist, ist, dass offenbar weiterhin überwiegend die Lage an der Front statisch ist, wie es heißt, und geprägt durch Stellungskämpfe, ohne dass die eine oder die andere Seite wesentliche Geländegewinne verzeichnen könnte. Das gilt auch übrigens für das südliche Ufer des Dnipro in der Region Cherson. Auch dort gibt es weiter Stellungskämpfe, aber wie wir hören, der Frontverlauf ändert sich kaum. Während die Ukraine weiterhin Ziele auf dieser russisch besetzten Seite der Krim angreift. Das ist noch die letzte Meldung zur militärischen Lage. Allerdings haben wir da keine aktuellen Treffermeldungen. Es gibt auch im Moment in den sozialen Medien keine Filme von irgendwelchen brennenden Ölraffinerien oder ähnliches. Nur russische Angaben, nach denen man ukrainische Raketenangriffe abgewehrt habe.
Schwierige Nachrichten von der Front und schwierig ja auch die Versorgung mit Munition. Da gehen wir auch gleich im Gespräch mit Gustav Kressel noch drauf ein. Gibt es denn auch bessere Nachrichten oder sogar gute Nachrichten für die Ukraine?
Bleiben wir mal bei besser. Gut würde Vollzug voraussetzen, aber es deutet sich auf der anderen Seite des Teichs was an in den Vereinigten Staaten. Dort wird ja seit mehr als 2 Monaten gestritten um das Militärpaket für die Ukraine und Israel. Das ist ein parteipolitisches Hickhack. Jetzt gibt es Meldungen, dass sich da möglicherweise eine Lösung andeutet. Vertreter der Republikaner und der Demokraten, also beider Parteien, wollen wohl noch in dieser Woche über die Änderung der amerikanischen Grenz- und Einwanderungspolitik reden. Und das steht ja immer im Zusammenhang mit den Geldleistungen an die Ukraine und an Israel. Das ist kombiniert worden, um Biden, um die Regierung unter Druck zu setzen. Es soll dann im Senat einen Kompromissvorschlag geben, der wohl in Umrissen schon existiert. Biden, der Präsident, hatte den Kongress ja um 110 Milliarden Dollar an Kriegshilfen gebeten für die Ukraine, für Israel. Mit drin im Paket auch Unterstützung von Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum, aber eben auch die Überarbeitung des US-Einwanderungssystems. Die Republikaner hatten ihre Zustimmung von der Änderung der Grenzpolitik abhängig gemacht. Jetzt sagt der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, dass Präsident Biden noch einmal deutlich gemacht habe, dass er bereit sei, mit den Republikanern beim Thema Grenzsicherung zusammenzuarbeiten. Der Kompromiss, so Schumer, sei dringend nötig, denn der Ukraine gehe die Munition aus. Wir haben es eben angesprochen. Schumer wird zitiert mit dem Satz, die Zukunft des Krieges in der Ukraine steht auf dem Spiel und nicht nur die, sondern auch die Sicherheit unserer westlichen Demokratien. Auch übrigens der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, Mitch McConnell ist es, hat in einer Rede gesagt, die ganze Welt weiß, was in den kommenden Wochen hier im Senat auf dem Spiel steht. Das ist frei übersetzt nicht gerade das, was man von Trump, dem möglichen nächsten Präsidenten im Wahlkampf hört und referiert jetzt noch ein bisschen auf den Status quo, der sicherlich besser ist für die Ukraine. Aber die Kuh, sage ich mal, ist noch nicht vom Eis. Es ist natürlich noch völlig unklar, ob die Mehrheit der republikanischen Senatoren am Ende sich mit dem Kompromiss zufrieden erklärt.
Ja, mal gucken, ob aus der besseren Nachricht dann eine gute wird. Aber du hast eine gute Nachricht noch aus einer anderen Ecke der Welt.
Ja, und das ist eine Nachricht, die die Ukraine relativ direkt betrifft. Mir ist das aufgefallen am Montag, da hat das Londoner Verteidigungsministerium unter Berufung, das kennen wir schon auf Geheimdienstquellen, erklärt, dass die Ukraine es mit ihren Angriffen auf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer offenbar geschafft hat, dass Moskaus Marine die Einsätze dort wesentlich zurückfahren musste. Und jetzt berichtet London eben, dass das Konsequenzen hat für Kiews Getreideexporte. Die sind nämlich nach diesen Angaben, auch wenn es im Januar wohl einen kleinen Dip gibt, das referiert auf den Dezember, auf dem höchsten Stand seit Beginn der Invasion Moskaus gestiegen. Das war ja ganz lange ein großes Thema. In diesem Geheimdienst-Update, das wie immer verbreitet worden ist über den Nachrichtendienst, Kurznachrichtendienst X, also ehemals Twitter, wurde argumentiert, dass der Erfolg trotz des andauernden Krieges mit ziemlicher Sicherheit auf die Einrichtung einer effektiven und eben sicheren Schwarzmeer-Schifffahrtsroute zurückzuführen sei. Da ist ja immer wieder die Rede von den Drohnen- und Raketenangriffen aus Kiews auf Ziele auf der besetzten Krim und die haben eben offenbar Wirkung gezeigt. Die Ukraine ist ja einer der weltweit größten Lieferanten von Nutzpflanzen, also Sonnenblumenöl wird exportiert, Gerste, Mais, Weizen und jetzt sagt eben das Ministerium, die Exporte im September haben das Niveau sogar übertroffen, das mal im Rahmen, als es noch dieses Getreideabkommen gab, zwischen Russland und Kiew, vermittelt von der Türkei und von den Vereinten Nationen. Also es ist mehr als selbst zu diesen Zeiten. Dieses Abkommen ist ja nicht mehr in Kraft. Das wurde sozusagen einseitig gekündigt. Jetzt wird allgemein aufgeatmet. Es heißt, dass das Funktionieren dieser Exportroute von Fachleuten als sehr wichtig bewertet wird. Zum einen natürlich, weil die Ukraine sehr viel Geld einnehmen kann durch die Getreideexporte. Es gilt aber auch als Zeichen, dass jetzt zivile Reedereien wieder etwas mehr Vertrauen gewinnen in diesen wichtigen Seeweg. Und das ist zum Vorteil der Ukraine, dass dort künftig wieder mehr Handel möglich wird.
Danke für die auch guten Nachrichten aus der Ukraine. Aber wir haben ja auch die schlechten gehört. Die Zivilisten in der Ukraine brauchen mehr Luftverteidigung. Das zeigt ja der russische Beschuss von Kiew und Kharkiv mit mehreren Toten auf traurige Weise. Und die Soldaten an der Front, die brauchen mehr Munition und mehr Waffen in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland. Auch das ist deutlich geworden. Und die Ukraine ist auf Militärhilfe aus dem Westen angewiesen und das jetzt schon seit fast 2 Jahren. So lange dauert ja die russische Volloffensive nun schon. Und wenn man hier in Berlin mit Leuten über die Frage spricht, warum denn die Produktion von Munition und Waffen so schwer in die Gänge kommt, dann zeigen immer alle gegenseitig mit dem Finger aufeinander. Also die Politik zeigt auf die Rüstungsindustrie, die produziere nicht genug und die produziere auch zu langsam. Und die Rüstungsindustrie zeigt dann auf die Politik und sagt, das mit dem Bestellen, das dauert viel zu lange im Bundestag und auch im Verteidigungsministerium. Und was ist jetzt eigentlich das Problem? Oder gibt es ganz viele Probleme? Darüber kann ich mit einem Mann sprechen, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt. Es ist der Militärexperte Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Herr Gressel.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Wir hören von der Front in der Ukraine, dass die Russen so um die 10.000 Schuss Artilleriemunition verfeuern können pro Tag und die Ukrainer lediglich 2000, also im Verhältnis 5:1. Und ich habe jetzt bei CNN einen Bericht gesehen, da war sogar die Rede von einem Verhältnis 10:1. Wie lange können die Ukrainer damit noch die russischen Soldaten im Schach halten?
Gute Frage. Die Ukrainer versuchen zurzeit zu improvisieren, vor allen Dingen Kleindrohnen mit RPG-Granaten, Granatwerfergranaten gegen Fahrzeuge einzusetzen, um ein bisschen das Fehl an Artilleriemunition auszugleichen. Aber das streckt sich natürlich auch nicht ewig. Und ja, es ist aus ukrainischer Sicht sind zwei Probleme. Das eine, es gibt zu wenig Munition. Und das zweite ist, aufgrund der politischen Unsicherheiten, vor allen Dingen natürlich in den USA, weiß man auch nicht, wie lange man mit der Munition, die man jetzt hat, haushalten muss. Und deshalb legt man natürlich Reserven zurück. Man erwartet ja auch, dass die russischen Angriffe an Intensität wieder zunehmen werden. Also es gibt Berichte ukrainischer Seite über das Zusammenziehen russischer Reserven und dementsprechend bevorratet man Munition und das wirkt sich natürlich dann an der Front doppelt aus. Erstens, es gibt wenig und zweitens, das, was es gibt, wird noch zurückgehalten.
Die ukrainischen Soldaten müssen also mit ihrer Munition haushalten an der Front. Nun ist es ja so, dass die EU der Ukraine im vergangenen Jahr 1 Million Artilleriegranaten zugesagt hat. Und bislang, so heißt es, seien lediglich 300.000 Schuss zusammengekommen und geliefert worden. Warum?
Ja, also die 300.000 Schuss kommen aus Europa, sind aber auch wiederum zum Großteil nicht Teil der EU-Initiative. Die EU-Initiative wird schon 1 Million Schuss an die Ukraine liefern, aber wahrscheinlich im Sommer. Das liegt wie so immer an der Zeitachse. Es wurde zwar im März beschlossen, dass das Geld bereitgestellt wird, aber dann gab es Streitigkeiten zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Rat, wie diese Beschaffung konkret ausgekleidet wird, was eigentlich beschafft werden darf und wer dann die Ausschreibungen dafür und die Verträge dafür schließen darf, wie die Modalitäten ist, wie sich Mitgliedstaaten einbringen und anmelden können. Und das Ganze hat im Grunde den ganzen Sommer lang gedauert und die Rahmenverträge für die Munitionsbeschaffung sind dann erst im September geschlossen worden. Jetzt ist es so, dass Artilleriemunition in etwa 6 bis 9 Monate Produktionszeit braucht. Das ist großteils technisch bedingt durch die vor allen Dingen die Treibladungspulver und das zum Zeitpunkt im September, natürlich als die Rahmenverträge da waren, auch einige Munitionsbetriebe mit anderen Verträgen ausgelastet waren. Das heißt, wir kommen natürlich mit diesem Munitionsplan, der zwar im März verkündet wurde, aber eigentlich erst September läuft, natürlich dann in den Verzug mit der Lieferung. Und deshalb ist auch dieser Frühling so problematisch. Im letzten Jahr haben die USA einen Großteil, etwa 80% der Artilleriemunition an die Ukraine geliefert. Und die Europäische Union und Europa wäre eben erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 wirklich in die Gänge gekommen. Und jetzt ist das Problem, dass die USA schwächeln und die Europäische Union noch nicht bereit ist oder sozusagen gerade erst ihre Verträge unter Dach und Fach bekommen hat und jetzt erst im Auslieferungs- und im Herstellungsprozess ist. Also es ist eine extrem unglückliche Situation.
Also die nächsten Monate werden für die ukrainischen Soldaten an der Front wirklich kritisch. Sie hatten mal vor kurzem gesagt, ihre Sorge sei, dass das größte Produkt der EU heiße Luft bleiben könnte. Sehen Sie das weiterhin so oder hoffen Sie darauf, dass tatsächlich die EU, wenn jetzt der Sommer kommt, dass auch die Rüstungsunternehmen in der EU das Blatt wenden können, mehr produzieren können?
Ja, also ich muss sagen, die Kommission ist dafür, dass sie da eigentlich Neuland betritt und die Europäische Rüstungsagentur, die auch bewusst schwach gehalten wird, damit sie sich in den Rüstungsbereich nicht zu tief einmischt, macht das eigentlich eh für die Kapazitäten, die sie hat, recht gut. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, sind die Mitgliedstaaten. Wir haben im letzten Jahr in Europa in etwa 650.000 Schuss Artilleriemunition produziert, aber davon ist nur etwa die Hälfte in der Ukraine angekommen und das ist ein Problem, das wir in Europa haben. Wir haben ja auch die Diskussion erlebt, greift Russland die NATO an etc. Im amerikanischen Wahlkampf bricht jetzt in Europa immer mehr die Panik aus, dass Trump kommt, dass Trump fix kommen wird und die Reaktion darauf scheint so ein bisschen jeder für sich und Gott für uns alle zu sein. Also man bunkert die Munition lieber selber ein, man priorisiert die eigenen Streitkräfte höher und die Ukraine-Hilfen werden dann so nebenbei betrieben. Und das Problem ist, dass es von der Reihenfolge her falsch ist. Ich meine, ich bin der Letzte, der Nachrüstung in Europa kritisiert, aber solange die russische Armee in diesem Krieg in der Ukraine tief verzettelt ist, kann sie die NATO nicht angreifen und hat die Kapazitäten nicht. Das heißt, wir müssen in der Reihenfolge der Belieferung natürlich dann auch schauen, dass wir diese Bindung in der Ukraine aufrechterhalten und dass wir dadurch, dass wir die Ukraine eben ermöglichen, die russische Armee auch zu schlagen und dieses Problem so möglichst effizient und schnell vom Hals schaffen und uns einen Freiraum erkämpfen, um Nachrüstung dann auch in Ruhe und Gediegenheit in Europa durchführen zu können. Aber das, wie gesagt, in der Panik scheint das ein bisschen in die andere Richtung zu gehen.
Das sind ja schon beeindruckende Zahlen. 600.000 Schuss und 350.000 nicht an die Ukraine. Das habe ich richtig verstanden.
Genau. Wir haben ja in Europa 18 Produktionsstraßen für Artilleriemunition. Und natürlich sind die sehr unterschiedlich. Manche sind kleine Produzenten, andere größere. Und es kommt am Ende des Tages schon was zusammen. Es ist nicht so, dass wir da ganz unfähig wären. Aber wie gesagt, das ist im Krieg in der Ukraine an der Front, kommt davon halt wenig an. Und durch das EU-Kommissionsgeld, das muss auch gesagt werden, wird Europa, die Europäische Union, die 1 Million Schuss pro Jahr Marke dieses Jahr auch knacken in der Herstellung und wahrscheinlich auch überschreiten. Das heißt, es wird von Monat zu Monat und von Quartal zu Quartal die Lage für uns, die Amerikaner zu substituieren, gerade im Bereich Artilleriemunition, besser. Mhm. Schwierig wird die Lage bleiben bei Spezialmunition, also Patriot-Raketen zum Beispiel, so ein Klassiker. Da wird es bedeutend schwieriger, die Amerikaner zu substituieren, weil ja auch die Produktion in Europa, da erst jetzt die Verträge zustande gekommen sind und bis die hochgefahren wird, ist natürlich noch ein langer Weg und das ist noch viel komplexer als Artilleriemunition. Dann reden wir von sehr langen Lieferzeiten, die neue Patriot-Raketen in Europa haben. Und da müssen wir dann schauen, dass wir in dieser Zeit irgendwie mit dem Bestand umschichten, um die Ukraine weiter zu versorgen. Und das wird natürlich auch zunehmend schwieriger.
Wir sprechen auch miteinander, Herr Gressel, weil wir eine Mail eines Hörers bekommen haben. Das war Stefan Gerbes aus Berlin. Und er hatte die generelle Frage gestellt, was tut sich im Bereich der Kapazitäten der europäischen Rüstungsindustrie? Und da sagen Sie aber letztendlich, es sieht ganz gut aus. Es ist halt eine Sache von Zeit und Verteilung von dem, was Sie produzieren.
Ja, wir haben jetzt über Munition gesprochen. Es ist natürlich in dem Krieg auch noch weit mehr gefragt als Munition. Aber das Zweite ist der Ersatz von Kampffahrzeugen, von allen möglichen Waffensystemen, die natürlich in diesem Krieg verloren gehen. Und da sind wir natürlich noch weit mehr hinterher als im Bereich der Munition. Wir haben jetzt eigentlich in Frankreich die erste gemeinsame Beschaffungsinitiative von Neugerät für die Ukraine. Und das ist ein wichtiger Schritt. Es kommt leider 2 Jahre zu spät, aber es ist immerhin ein wichtiger Schritt im Bereich Artillerie mit den Caesar-Haubitzen.
Vergangene Woche war das, ne?
Vergangene Woche angekündigt, dass sollen eben über 70 Geräte für die Ukraine beschafft werden. Einen Teil zahlt Frankreich, einen Teil die Ukraine, und jetzt werden sozusagen Finanziers von anderen, so andere Geldgeber in der Europäischen Union gesucht, damit man ein größeres Produktionslos zustande bekommt, damit Nexter mit der Produktion von Caesar auch richtig ausgelastet ist und durchproduzieren kann. Und die Caesar ist auch das System unter allen europäischen gelieferten Artilleriesystemen, das den Ukrainern da am liebsten ist, weil es im Betrieb und in der Wartung am einfachsten ist im Vergleich zu vielen kettengetriebenen Systemen und in der Herstellung relativ schnell geht, also 18 Monate Produktionszeit. Wir haben bei anderen Systemen bis zu 3 Jahren Produktionszeit, und da ist sozusagen Zeitaufwand, Materialaufwand, Kosten und täglicher Betrieb sozusagen für die Leistung spricht dann für die Caesar. Aber wir wissen eigentlich noch nicht, wie wir, wenn wir mit unseren alten Leopard 1 und den paar Leopard 2 oder 4, die noch hier und da irgendwo rumstehen, in der Panzerfrage weitermachen. Schützenpanzer ist auch noch ein großes Loch. Die Amerikaner sind einer der größten oder sind der größte Lieferant. Die Bradleys schlagen sich in der Ukraine auch hervorragend, sind heiß begehrte Ware. Aber wenn natürlich die USA dieses Jahr zurückdrosseln muss, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wo kriegen wir Schützenpanzer her? Wer wäre denn schnell in der Produktion? Ich hätte eigentlich gedacht, dass im Rahmen der britisch-ukrainischen Sicherheitskooperation etwas in Richtung CV90 gesagt wird. Der CV90 soll in der Ukraine irgendwann hergestellt werden. Auch Rheinmetall will Lynx in der Ukraine produzieren. Ich frage mich nur, was wir in der Zwischenzeit tun, bis dort wirklich auch größere Mengen vom Band laufen. Das geht ja auch in der Ukraine, auch wenn da natürlich vieles günstiger ist und vieles schneller ist und man im Krieg sozusagen die Bürokratie nicht im Nacken hat wie in der Europäischen Union. Aber natürlich sind das auch in der Ukraine keine Zauberer, die jetzt die Panzer aus dem Ärmel oder die Kampffahrzeuge aus dem Ärmel schütteln. Da wird 2024 auch noch wahrscheinlich ein schwieriges Jahr, weil die Knappheit an gepanzerten Fahrzeugen, die war in der Ukraine nie so wirklich weg, und die Front ist halt lang, und die Fahrzeuge gehen natürlich auch kaputt. Gerade Kampfpanzer, Schützenpanzer, weil die natürlich im Gegensatz zu Artilleriesystemen direkt an der Front eingesetzt werden. Und gerade wenn man mit dem Gegner in der Verzahnung ist, kann man die dann auch oft nicht zeitgerecht abbergen und abschleppen und wieder reparieren bei Artilleriesystemen. Selbst wenn die ausfallen oder Treffer kriegen, die kriegen ja meistens Drohnentreffer. Die setzen das Gerät außer Gefecht, aber man kann es in den meisten Fällen reparieren.
Zeit ist halt ein großes Problem. Und was ich dann interessant finde, ist, dass die Rüstungsindustrie einerseits sagt, wir brauchen erst langfristige Lieferverträge und Zusagen, bevor wir loslegen. Und dann wiederum habe ich einen Satz von Rheinmetall-Chef Armin Pappberger in der NDR-Dokumentation meines Kollegen Klaus Scherer gehört. Und dieser Satz geht wie folgt.
Ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre wir brauchen, um das aufzufüllen, was im Augenblick verbraucht wird. Wir haben in Europa, aber auch in den USA, munitionsmäßig leere Lager. Es fehlt unheimlich viel Equipment. Deswegen glaube ich, dass wir die nächsten 10 Jahre weiterhin auf Wachstumskurs sind.
Wenn Pappberger das sagt und wenn das so ist, dann verstehe ich nicht, dass die nicht einfach losproduzieren und gar nicht auf Verträge warten, sondern einfach sagen, es wird uns sowieso in den nächsten Jahren und wahrscheinlich sogar Jahrzehnten abgenommen.
Das ist schon richtig. Das Problem ist, auch das muss jemand finanzieren. Also das ist nicht nur in Deutschland so. Ich habe auch mit französischen, mit spanischen Kollegen geredet. Die Rüstungsindustrie ist laut geltenden Finanzregeln der Europäischen Union kein nachhaltiger Industriezweig. Das heißt, die Aufnahme von Krediten, die Versicherung von Krediten, die Ausfallversicherung, die Versicherung von Produktionsstätten, die kommen alle teurer. Die Rüstungsindustrie kann für die Herstellung von Rüstungsgütern viele Finanzinstrumente der Europäischen Union nicht abrufen. Zum Teil behilft man sich aus, indem man vor allen Dingen in Forschungsentwicklung, vor allen Dingen im Drohnenbereich, unter Zivilprojekten tarnt, damit man Geld dafür bekommt und dann sozusagen das militärische Produkt später unter anderem Namen verkauft, damit man sozusagen ein bisschen schummelt, aber damit man überhaupt ein Geld kriegt. Und auch sonst, es ist schwierig, bei Banken Kredit zu bekommen. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist ein Paradoxon. Ich habe mit vielen Rüstungsunternehmen auch seit der Vollinvasion geredet. Und wie gesagt, da geht es nicht nur den Deutschen so. Ich habe auch gedacht, also in einer Lage wie diese, gerade bei Munition, also wenn ich eine 155 mm Artilleriemunitionsproduktionsstraße im Garten hätte, ich würde mich riesig freuen. Ich denke, sozusagen, man kann die nicht verkaufen. Mhm. Entweder an die Ukraine oder an eben NATO-Staaten, die auffüllen müssen. Aber es ist leider für die Betriebe dann in der Praxis so, dass sie mit ziemlich hohen Zinsen oder einfach keinen Kredit bekommen, um im Voraus zu produzieren. Und da haben manche Staaten einfach schneller reagiert, sind eingesprungen, haben langfristige Verträge auch für die eigenen Streitkräfte unterzeichnet, um die Produktion zu finanzieren. Andere Staaten, zum Beispiel Bulgarien, hat mit den Vereinigten Staaten dann auch Lieferverträge abgeschlossen und sich so seinen Finanzrahmen geschaffen. Und so hat man dann die Produktion ankurbeln können. Aber das ist innerhalb der Europäischen Union sehr heterogen verlaufen. Wie gesagt, manche Regierungen waren ziemlich schnell und manche Regierungen eben nicht. Und dementsprechend stehen wir auch heute da. Also Bulgarien wird dieses Jahr einen ziemlich erheblichen Teil an Munition, vor allen Dingen für sowjetische Kaliber, 122, 152 mm, an die Ukraine liefern können. So ungefähr in die 250.000 Granaten, wenn es gut geht. Das ist schon was für so ein kleines Land. Also das ist nicht nichts.
Dann lassen Sie uns mal auf die Bundesregierung gucken, auf die deutsche Regierung. Da hört man immer aus der Rüstungsindustrie, das Verteidigungsministerium bzw. das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz, das sei nur dann schnell, wenn sie quasi den heißen Atem von Verteidigungsminister Pistorius im Nacken spüren. So soll das da ja gewesen sein, als es um die Nachbestellung ging der 18 Leopard 2 Kampfpanzer. Das sind ja die Bundeswehr an die Ukraine im vergangenen Jahr abgegeben hat. Aber jetzt kann ja Pistorius nicht bei jedem Bestellvorgang seinen Leuten bzw. seinem Beschaffungsamt derartig im Nacken sitzen. Was braucht es Ihrer Ansicht nach?
Ja, da müsste man Verwaltungsjurist sein. Es ist halt, ich kann es
da
nur
stirbt
von außen,
jedes Gespräch.
Da stirbt jedes Gespräch. Ich kann es nur von außen betrachten. Ich kenne die Interna des Beschaffungswesens in Deutschland jetzt natürlich zu wenig.
Aber es ist schon so, dass das in Deutschland was Spezielles ist, auch im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern. Also speziell in Form von, bei uns ist es besonders behäbig.
Absolut. In Deutschland ist erstens die Dauer der Verfahren enorm lang. Dann ist der bürokratische Aufwand enorm groß. Dann sind die Chancen, dass man sich mit einem Beschaffungsverfahren dann auch einen Rechtsstreit einholt und sozusagen die rechtlichen Möglichkeiten von Parteien, also entweder von Herstellern oder der Bundeswehr dann sozusagen da noch was einzuwenden, sind relativ hoch. Und das macht das Ganze natürlich kompliziert und das sozusagen addiert Verwaltungskosten, das schafft auch Unsicherheiten etc. Also da ist Deutschland sicher einer der Staaten, die noch viel aufholen könnten, wenn man sozusagen über die Grenzen schaut. Es ist natürlich nicht einfach, sowas abzubauen. Also Macron hat ja schon 2022 im Herbst verkündet, wir müssen jetzt auf Kriegswirtschaft umstellen und wir müssen schneller werden und müssen die Verwaltungsverfahren generell vereinfachen und Rüstungsbeschaffung sowieso. Und wir machen jetzt Ausnahmen für das Verteidigungsministerium, die werden also aus gewissen Schadensersatz, Forderungsmöglichkeiten etc., Berufungsmöglichkeiten gegen Entscheidungen, wenn die einfach ausgenommen und das sozusagen machen wir jetzt alles schneller und effizienter und schöner. Ja, und natürlich gab es dann über jedes einzelne Gesetz, das sich da ausgedacht wurde, Einsprüche und Diskussionen und so weiter. Und es zieht sich wie ein Kaugummi und Frankreich ist natürlich nicht in der Kriegswirtschaft, von der Macron damals gesprochen hat. Also es ist nicht so einfach jetzt nach 30 Jahren Frieden und keinem wirklichen Bedrohungsbewusstsein, diesen Zweig und die Bundeswehr und das Beschaffungswesen der Bundeswehr auf der Stelle umdrehen zu lassen. Das gelingt bei den Franzosen, obwohl da sozusagen der politische Wille vom Präsidenten ausgeht, was bei uns ja nur vom Verteidigungsminister unter Anführungszeichen, auch nicht so schnell. Deshalb ist ja auch sozusagen, wenn ich mir anschaue, wie schnell die Europäische Kommission beschafft, die ist natürlich im Vergleich zu dem, was in der Ukraine gebraucht wird, auch langsam, aber den Charme, ein neuer Spieler, der sich sein Prozedere gerade selbst schafft, ist, dass man in der Fehlervermeidung auf anderen Erfahrungsschatz ausbauen kann und da ein bisschen schneller ist. In dem Sinn habe ich ja sozusagen, versuche ich ja immer daran zu erinnern, gemeinsam über die Europäische Rüstungsagentur zu beschaffen in größeren Stückzahlen. Mhm. Dann kann man zumindest umschiffen.
Jetzt haben Sie gerade den französischen Präsidenten und den politischen Willen genannt. Und wenn man auf Deutschland schaut, dann kann man ja auf Bundeskanzler Scholz schauen und die LNG-Terminals. Also die Vorbereitung für die LNG-Terminals in Deutschland, das ging ja vergleichsweise schnell, weil die Bundesregierung richtig Druck gemacht hat aus der großen Sorge heraus, dass uns in Deutschland das Gas ausgehen könnte. Und Sie wissen, der Kanzler hat gerne und spricht dann gerne von der Deutschlandgeschwindigkeit. Das wäre doch eine Möglichkeit, also weil wir ja gesehen haben, in dem Bereich geht es. Wäre es eine Möglichkeit, diese Deutschlandgeschwindigkeit auch auf das Bestellen von Rüstungsgütern in Deutschland zu übertragen, von der Bundesregierung aus?
Wahrscheinlich theoretisch schon. Praktisch ist es natürlich so, dass die Heizkosten, die Kosten für Energie etwas ist, das jeden betrifft. Und ich sage es mal so, zum Beispiel im Munitionsbereich haben wir da einen Bürgermeister, der etwa die Vergrößerung von Diehl
blockiert. In Troisdorf in Nordrhein-Westfalen, ne?
Genau. Wenn er das bei LNG-Terminals gemacht hätte, dann würde der Volkszorn über ihn ergehen. Also nicht nur der Zorn des Bundeskanzlers, sondern er wäre in alles Tageszeitungen mit sozusagen nach dem Motto, dieser Mann ist für unsere Heizrechnung verantwortlich. Da kann man sich dann die Bildschlagzeilen ausmalen. Und der bräuchte in seinem weiteren Leben für kein einziges Amt mehr kandidieren, denn der kann im Grunde nur mehr Auswanderungsdestinationen, könnte er sich suchen. Aber bei Munition ist es natürlich so, dass die Betroffenheit der Leute eben nicht gegeben ist und dementsprechend ist natürlich der Druck, unter dem man operiert, ein anderer. Und ja, damit sind wir leider in anderen Zeitfenstern.
Dazu muss man nur kurz erklären, da ging es um den Rüstungskonzern Diehl in Troisdorf in Nordrhein-Westfalen und die wollten eine Erweiterung ihrer Produktionsanlage. Und da hat der Bürgermeister, ich glaube, es ist von der CDU gewesen, mit der Unterstützung von grünen Kommunalpolitikern, hat gesagt, nein, wir wollen dieses Gelände für uns haben, um Wohnungen zu bauen oder auf jeden Fall für Eigennutzung.
Genau.
Und in Sachsen hatten wir, glaube ich, auch so eine Geschichte. Da ging es um Rheinmetall, ne? Pulverfabrik von Rheinmetall, die dort jetzt auch nicht gebaut wird. Jetzt kann man auch ganz anders an diese Geschichte herangehen, Herr Gressel, und sagen, wir in Deutschland liegen ja auf Platz 2, wenn man auf die Menge der Ukraine-Hilfe schaut, liegen auf Platz 2 im internationalen Vergleich hinter den USA. Und wir haben ja schon sehr viel getan, deswegen ist es gar nicht so sehr unser Problem, sondern der Kanzler hatte ja auch Anfang vergangener Woche sich dezent an seine europäischen Kollegen mit dem Satz gewandt, also es wäre gut, wenn jetzt alle in Europa, die was zugesagt hätten, auch langsam in die Puschen kämen. So hat er das natürlich nicht formuliert, so fasse ich ihn jetzt zusammen. Also so könnte Deutschland ja auch auftreten.
Das stimmt. Und es sind ja auch die angesprochenen Probleme keine rein deutschen Probleme. Das ist auch so. Und da hat er recht. Das Problem ist, ich bin sozusagen bei der Bemessung der Unterstützung in Geld immer ein bisschen vorsichtig, weil zum Teil die Wichtigkeit der Lieferung und die Finanzgröße schwer in Relation zu bringen ist. Also gehen wir zurück nach Bulgarien. Ohne bulgarische Artilleriemunition im Mai, Juni 2022 wäre die Ukraine kollabiert. Das war natürlich alte Munition aus dem Kalten Krieg. Die hat einen Marktwert damals gehabt, der relativ niedrig bemessen war. Aber wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre es aus gewesen. Und es hat damals keiner größere Lagebestände für diese Kaliber gehabt. Aber sei es wie es sei, was mich am meisten stutzig macht, ist, dass wir, und das sage ich auch immer, wenn ich in den ganzen Diskussionen bin über die politischen Ziele und wenn dann der Sieg der Ukraine diskutiert wird als politisches Ziel, ist, wir haben halt zurzeit die zwei größten militärischen Unterstützer der Ukraine, sind die politisch am vorsichtigsten agierenden Regierungen. Und gerade mit
USA
Blick auf Paris,
USA
und Deutschland, genau. Gerade mit Blick auf Paris, die, was NATO-Beitritt der Ukraine angeht, die EU-Beitritt der Ukraine angeht, die sozusagen Ruhe im, im Bereich der nuklearen Eskalationsdebatte ausstrahlt, die also politisch viel weiter sind als Berlin. Aber das Problem ist, solange man natürlich in der militärischen Unterstützung weit hinter Berlin zurückliegt, ist natürlich das politische Gewicht dann auch in all diesen Fragen, wo man den richtigen Standpunkt meiner Ansicht nach vertritt, eben nicht dementsprechend hoch. Und dasselbe gilt für Großbritannien, die am Anfang des Krieges enorm viel geholfen haben, aber mittlerweile halt in finanziellen Schwierigkeiten stecken aufgrund des Brexits. Und der britische Common Sense, der fehlt uns leider auch viel in politischen Diskussionen und der kommt halt eben nicht zum Tragen, weil mittlerweile der militärischen Unterstützung in vielen Bereichen die Luft ausgegangen ist.
Herr Grissel, wollen wir es so enden lassen oder wollen wir versuchen, to end it on a happy note? Haben Sie irgendetwas, was uns nicht ganz so düster aus diesem Gespräch rausgehen lässt mit Blick auf Rüstung, Rüstungsindustrie, Unterstützung der Ukraine?
Also, was ich gerne anbringen muss, weil ja viele jetzt Vorhersagen für diesen Krieg enorm pessimistisch sind, wir haben das in diesem Krieg schon 100-mal gehabt, man soll nicht aktuelle Trends extrapolieren und sagen, so, wenn es jetzt die nächsten 3 Jahre so weitergeht, dann geht alles schief. Oder wenn es die nächsten 3 Jahre jetzt so weitergeht, dann gewinnt die Ukraine spielend. Denn das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, es wird die nächsten 3 Jahre nicht so weitergehen. On a happy note ist die Europäische Union und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union holen in vielen Bereichen auf. Sie haben Agency, wie man es auf Neudeutsch sagt, in diesem Konflikt. Sie haben die Möglichkeit, ihn zum Positiven zu beeinflussen. Sie haben die Möglichkeit, dadurch auf dem europäischen Kontinent für Sicherheit zu sorgen, indem sie diese Aggression bestrafen und dem Aggressor militärisches Potenzial abbringen. Es ist ja, um auf Pappenberger zurückzukommen, also was die Russen jetzt in diesem Krieg verbrennen, das hat die Sowjetunion über Jahrzehnte aufbauen müssen und das kommt so schnell nicht wieder. Das ist auch bei denen ein Problem. Aber wir müssen das auch wirklich tun. Nicht nur sagen, sondern wirklich tun. Und dementsprechend sind wir in allen Vorhersagen unser eigenes Glückes Schmied. Wenn wir es angehen, dann wird es schon. Aber wir müssen es halt auch wirklich angehen.
Herr Grissel, vielen, vielen Dank. Sie haben in der vergangenen Woche noch einen sehr lesenswerten Artikel zur Ukraine veröffentlicht. Da ist meine deutsche Übersetzung Ihres englischen Titels Jenseits der Gegenoffensive, Abnutzung, Stellungskrieg und die Zukunft des Kriegs in der Ukraine. Und wir verlinken Ihren Artikel in unseren Shownotes für unsere Hörerinnen und Hörer. Und da habe ich noch eine Frage. Übersetzen Sie Stalemate mit Pattsituation oder Stellungskrieg?
Ich würde es eher mit Stellungskrieg
bezeichnen. Dann habe ich es richtig gemacht. Alles klar. Ja. Herr Grissel, ganz vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Ja, die Soldaten in der Ukraine haben viele Sorgen. Der Mangel an Waffen, der Mangel an Munition, das ist eine. Aber es gibt im Moment natürlich noch eine viel grundlegendere Sorge. Und das ist das Leben, was sie da führen müssen. Sie sind eingesetzt im Winterkampf. Das heißt, es ist kalt, es liegt Schnee, überall ist Schlamm, es ist nass, es ist feucht. Man wird tagelang nicht trocken. Und das Ganze hat natürlich einen erheblichen Einfluss, nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf die Körper dieser Soldaten. Das Kämpfen im Winter ist schwierig. Was bedeutet es? Was kann man tun, um sich zu schützen vor größeren Schäden? Damit hat sich mein Kollege Achim Gutzeit befasst. Achim, Thema Gesundheit, Hygiene im Krieg, besonders im Winterkrieg. Was hast du rausgefunden?
Ja, ich will erstmal ganz allgemein einsteigen und zwar mit einer sehr, sehr bekannten Szene aus dem Film Das Boot. Kennst du wahrscheinlich auch von Wolfgang Petersen. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Zur Einordnung der Szene. Ein deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Zweiten Weltkrieg. Da steht ein junger Soldat, umringt von Kameraden mit runtergelassener Hose in der Kombüse und vor ihm ein weiterer Kamerad und der hat eine sehr große Lupe in der Hand und guckt sich dann den Intimbereich an. Folgende Szene.
Sackratten. Eine ganze Armee Sackratten. Die fressen so eine kleine Portion wie dich glatt auf.
Gib dem Luder ordentlich Puder.
Kennst du noch, Carsten, oder?
Ja.
Oh Mann. Klar, es ist derb, es ist auch zotig. Das mit dem Puder, kurze Erklärung, war natürlich dann ein Mittel, um diesen Befall mit Filzläusen zu bekämpfen. Aber ich finde trotzdem, der Ton bringt auf den Punkt, was es heißt, unter Kriegsbedingungen zu arbeiten und zu leben. In dem Fall ein U-Boot, das Gegenteil vom Winterkrieg. Es ist eng, es ist warm, es ist ein idealer Nährboden für Parasiten und Infektionen. Es sind in diesem Fall Filzläuse gewesen, eher lästig als gefährlich, aber generell ist das ein sehr ernstes Thema und es ist auch aus militärischer Sicht ein sehr wichtiges Thema, weil Krankheiten eben ganze Einheiten lahmlegen können und damit die Kampfkraft schmälern. Das historisch bekannteste Beispiel, die spanische Grippe im Ersten Weltkrieg. Alleine in der US-Armee sind daran etwa 45.000 Soldaten gestorben. Also knapp die Hälfte aller GIs. Insgesamt sind 53.000 infolge von Kampfhandlungen gestorben.
Aber du hast gesagt, Erster Weltkrieg, das ist lange her, über 100 Jahre. Die Rahmenbedingungen haben sich ja schon verändert. Wir kennen Impfungen, Antibiotika gibt es. Und die Soldaten sind ja auch deutlich besser ausgerüstet.
Ja, es hat sich enorm viel getan in dem Bereich. Aber trotzdem ist es heute noch so, dass etwa die Hälfte der ukrainischen Soldaten nicht durch Kampfhandlungen ausfällt, sondern durch Krankheiten. Das sagt der Sanitätsdienst der Bundeswehr. Die beobachten ja nun sehr genau die Lage in der Ukraine auch. Das ist zwar ein Fortschritt zu früher mit den 50%, da waren es teilweise bis zu 80%, aber das ist eben einfach aus operativer Sicht ein Thema, weil der Einsatzwert einer Einheit, wo ganz banal die Grippe grassiert, der sinkt einfach rapide ab.
Warum ist es denn heute immer noch so schwer, das Problem in den Griff zu kriegen?
Der Booster für Krankheitserreger sind natürlich die Lebensbedingungen vor Ort. Du hast es schon gesagt. Dazu hören wir einmal die Bundeswehrärztin Dr. Svenja Liebler im Bundeswehr-Podcast nachgefragt.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Soldatinnen und Soldaten an der Front unter extrem einfachen Bedingungen behelfsmäßig leben, einen schlechten Schutz vor Hitze und Kälte und auch vor Nässe, vor Feuchtigkeit haben, also einfach vor der Witterung ganz allgemein. Und wenn man die Unterbringungssituation sieht, dass Soldaten ungeschützt vor Witterung auf sehr engem Raum zum Teil zusammenleben, dann ist es eben genau das, dass sich Infektionserkrankungen unter diesen Bedingungen sehr, sehr schnell ausbreiten können.
Ja, und im Fall der Ukraine dürfte dann eben noch dazu kommen, dass die Verbände mangels Personal viel, viel seltener abgelöst werden, als es eigentlich nötig wäre, damit sich die Soldatinnen und Soldaten erholen können, damit sie behandelt werden können. Aus dem Grund ist der Fronturlaub auch einfach eine Regeneration für Körper und Seele.
Da kann man ja sagen, Achim, dass Krieg eben auch ein Nährboden ist für Krankheiten.
Ja, es ist ein Nährboden für Krankheiten und es ist ein Nährboden für Schädlinge. Und zwar in letzter Zeit haben wir immer wieder viele Bilder und Kurzvideos aus der Ukraine gesehen in den sozialen Netzwerken, die also einen starken Befall mit Mäusen und Ratten zeigen. In Schützengräben, in Unterkünften sind die da also wirklich durch die Gegend gelaufen neben den Lebensmitteln. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil sie natürlich Krankheiten weiterverbreiten. Und deshalb ist Schädlingsbekämpfung auch ein Aufgabenbereich in modernen Streitkräften.
Um welche Infektion geht es denn da mal konkret?
Dazu hören wir nochmal eine Expertin, Dr. Svenja Liebler von der Bundeswehr.
Atemwegserkrankungen spielen eine große Rolle, sei es einfach eine banale Grippe, die sich dort rasant ausbreiten kann. Man sieht aber auch so etwas wie Flecktyphus, also so eine Art Schützengrabenfieber, was über Läuse, über Parasiten verbreitet werden kann. Lungenentzündung zum Beispiel, auch bakterielle Lungenentzündung, nicht nur diese viralen Infektionen, aber eben auch diese klassischen Durchfallerkrankungen, auch Hautinfektionen durch Krätze zum Beispiel oder durch Flöhe kommen in diesem Kontext vor und verbreiten sich dementsprechend schnell.
Was wird denn jetzt seitens der Militärmedizin dagegen gemacht?
Naja, zum einen muss man Wert legen auf einen guten Sanitätsdienst. Impfungen sind ein guter Schutz, vor allem gegen Durchfallerkrankungen. Und ganz wichtig ist eben auch abgepackte Nahrung, also das, was wir noch kennen von der Bundeswehr als sogenannte Ein-Mann-Ration, also saubere Lebensmittel, die erst vor Ort geöffnet werden. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, aber vorausgesetzt natürlich dann auch das Hygienebewusstsein. Das heißt, Hände waschen, vor allem vor dem Essen, keine Lebensmittel, keine Reste rumliegen lassen, sich einigen, wo die Notdurft am Lager verrichtet wird und so weiter und so fort.
Aber das alles ja in akuten Kampfsituationen. Da kann ich mir vorstellen, salopp gesagt, wenn einem die Kugeln um die Ohren fliegen, dann ist Hygiene erstmal nicht unbedingt so wichtig, sondern zweitrangig.
Ja, und das ist natürlich auch ein Problem, dass man da als Soldat mit anderen Dingen beschäftigt ist erstmal. Aber es ist eben tatsächlich so, dass von den Führungen im Regelfall darauf geachtet wird, weil der Einsatzwert eben sinken kann. Und es kommt dazu, wenn jemand verletzt wird und er ist sowieso schon geschwächt durch eine Infektionskrankheit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, höher. Das gibt es Statistiken dazu, die das besagen. Insgesamt ist der Kälte- und Nässeschutz der Soldaten viel besser geworden. Da war so der Falklandkrieg 1982 so ein Punkt. Seitdem kam dann so diese Gore-Tex-Bekleidung und so weiter und so fort, weil Nässe ist eben auch jetzt in der Ukraine ein weiterer Feind des Soldaten. Dazu nochmal die Frau Dr. Svenja Liebler.
Das Problem dort ist, dass sich natürlich Feuchtigkeit, dass sich Nässe dort extrem ansammelt, dass die Soldaten wirklich zum Teil bis zu den Unterschenkeln oder bis zu den Knien im Wasser stehen, dass sie ihre Kleidung, ihre Ausrüstung kaum trocken halten können, dass sie natürlich auch überlegen müssen, wo verrichten sie ihre Notdurft, wenn sie in diesem Schützengraben sind und da vielleicht in einer Gefechtssituation gar nicht rauskommen können.
Ja, und eine Ergänzung, eine gefürchtete Erkrankung war in den Weltkriegen, aber auch tatsächlich noch im Falklandkrieg der sogenannte Grabenfuß, der Trenchfoot. Dabei stirbt dann einfach das Gewebe an den Füßen ab durch die dauernde Nässe über Wochen und Monate und das kann eben bis zur Amputation führen. Und der Grabenfuß ist mittlerweile Vergangenheit, aber tatsächlich gab es wohl auch in der Ukraine schon einzelne Fälle, wo der diagnostiziert worden ist.
Reden wir ja über Kampf im Winter. Welche Schwierigkeiten bringt denn speziell diese Jahreszeit für die Soldaten mit sich?
Ja, ganz konkret für den Raum Donetsk habe ich mal nachgesehen. Da haben wir im Augenblick Nachtstemperaturen von bis minus 8 Grad. Wir werden aber im Winter dort wahrscheinlich noch bis zu minus 20 Grad zu erwarten haben, je nach Region. Ja, und du weißt es wahrscheinlich noch aus deiner Bundeswehrzeit, wenn man dann zum Beispiel als Alarmposten draußen im Schnee liegt, in einer Schützenmulde, wie das ja so schön heißt, und sich kaum bewegen kann, dann ist das einfach erstmal ein sehr harter Job. Und man kann ja auch nicht mal eben Feuer machen, weil man dann sofort entdeckt werden könnte. Das heißt, jede militärische Operation wird durch den Winter einfach viel aufwendiger, komplizierter, mühevoller und langsamer. Der Gebirgsjägerkommandeur Oberstleutnant Simon Werner hat das ganz schön bildhaft auch mal im Bundeswehr-Podcast nachgefragt, beschrieben.
Wenn Sie tagsüber harte Arbeit verrichten, dann schwitzen Sie, unter Umständen regnet es auch mal, weil es knapp über 0 Grad ist. Wenn es dann nachts unter 0 Grad fällt, dann friert alles an Ihnen, was Sie anhatten. Und Sie müssen sicherstellen, dass Sie es wieder trocknen können, bevor genau das passiert, weil wenn eingefroren, dann schon zu spät. Es ist aber auch notwendig, dass Sie täglich sich heiße Getränke machen und zwar nicht nur einmal am Tag, sondern ständig die Möglichkeit haben, Tee oder Suppe zu sich zu nehmen, weil es einfach so ist, dass sie gerade unter besonders kalten Witterungsumständen unglaublich viel Energie verlieren und die muss ständig nachgeführt werden. Und dann ist es teilweise sogar so, dass man Soldaten zwingen muss, etwas zu essen, sie zwingen muss, Tee zu sich zu nehmen, um einfach die Einsatzbereitschaft hochzuhalten.
Ja, und die Soldaten werden tatsächlich auch angewiesen, bei ihren Kameraden darauf zu achten, gibt es weiße Stellen im Gesicht, an der Nase, an den Wangen oder auch, wenn sichtbar, an den Fingerspitzen, weil sich eben so Erfrierungen ankündigen und das merkt man dann im Zweifel persönlich auch nicht. Grundsätzlich, vielleicht noch zum Schluss, der Umgang mit Material ist natürlich viel aufwendiger, auch mit der persönlichen Ausrüstung. Der Verschluss von Waffen kann einfrieren. Das Handling von Gewehr und Pistole mit Winterhandschuhen ist mir auch persönlich bekannt, ist einfach wirklich schwierig. Und also von daher, im Gesamtpaket Winterkampf ist extrem fordernd und es ist eben auch so, dass in den Armeen es deshalb mit den Gebirgsjägern auch wirklich Einheiten gibt, die genau darauf spezialisiert sind, eben im Winter nicht nur zu überleben, sondern dann eben auch noch kämpfen zu können.
Aber aus den Bildern aus der Ukraine sehen wir ja, Achim, es sind eben keine Gebirgsjäger, es sind teilweise Leute, die gerade aus dem Zivilleben geholt werden, auch auf russischer Seite übrigens, die jetzt schrecklich leiden. Denken wir einfach mal an die, die tun einem schrecklich leid und das dürfte alles gar nicht sein, völlig klar. Achim, danke für die Information.
Gerne.
Wir melden uns am Freitag wieder und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik und alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Und jetzt noch kurz ein Blick in den Nahen Osten. Israel hat angeblich eine 2-monatige Feuerpause vorgeschlagen. In der Zeit sollen alle Geiseln der Terrororganisation Hamas befreit werden. Und unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk machen einen Podcast über den Nahen Osten, den wir euch gerne empfehlen.
Hi, ich bin Ann-Kathrin Wetter und das hier ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, welche Player wichtig sind und wie hat das alles nochmal angefangen? Wir wollen euch helfen, zu verstehen, was gerade Phase ist. wer welche Interessen verfolgt. Viele von euch fragen sich gerade, warum es plötzlich ein Problem sein soll, wenn PalästinenserInnen auf die Straße gehen oder jemand den Hashtag FreePalestine verwendet. Was das heißt, wenn der deutsche Bundeskanzler davon spricht, dass die Sicherheit Israels Staatsräson ist. Den Podcast Lost in der Ost gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.